automatisch um. Früher hatte ich da immer Angst, dass ich zu früh oder zu spät komme. Heute geht es um den neuen Menschen. Den neuen Menschen, und ich glaube, ich habe eine Folie hier. Der Epheserbrief, wir gehen jetzt zurzeit durch den Epheserbrief. Auch letzte Woche waren wir in Kapitel 4. Heute machen wir Kapitel 4 fertig und schauen uns den Anfang von Kapitel 5 an. Und er ist einer der schönsten Briefe, schönsten Briefe des Apostel Paulus. Er richtet sich an Christen, die schon die Gnade Gottes erfahren haben, aber vielleicht noch nicht ganz in der Gnade Gottes leben. Und deshalb dieser Brief. Wer kennt Friedrich Nietzsche, Philosoph, deutscher Philosoph, 1800 noch was, und der schrieb vieles auch darunter im Buch, also sprach Zarathustra. Und in diesem Buch, wer kann mir sagen, was Nietzsche dort schrieb? Hat irgendjemand von euch eine Idee, was er da geschrieben hat? Er hat über einen neuen Menschen geschrieben, einen Übermenschen. Und zwar ein Mensch, der sich von den moralischen, ethischen Dingen löst und sein Leben so gestaltet, wie er es will, sich selbst verwirklicht und über andere Menschen herrscht. Ist das euch bekannt? Nein? Nicht bekannt? Okay. Also Friedrich Nietzsche war auch sehr einflussreich mit Hitler, hat Hitler sehr beeinflusst, wie auch die Nazis überhaupt, weil er schrieb nämlich auch, dass dieses Übermensch, dieser neue Mensch durch Eugenics, ist das ein Begriff für euch, wo man die guten Arier züchtet und die schlechten Leute vernichtet. Und Nietzsche schrieb, man kann diesen Übermensch sogar züchten, indem man die schlechten Leute umbringt, also die Minderwertigen. Und das wurde von den Nazis dann aufgegriffen und deshalb hatten wir auch The Mass, wie sagt man das auf Deutsch, also die Todes Concentration Camps, die Konzentrationslager, die Vernichtungslager und wie auch ein 1935, Goebbels hat da eine Organisation, einen Verein gegründet, damit Arier-Frauen dort ihre Kinder haben können. Und wie sah der Arier aus in Hitlers Vorstellung? Genau. Und vor allem körperlich gesund. Körperlich gesund, groß, blauäugig und blond. Genau. Er selber war natürlich auch keiner. Aha. Also, der Apostel Paulus hat ganz was anderes gemeint mit den neuen Menschen. Schauen wir uns mal, der Epheserbrief aufgegliedert ist in zwei Teile. Der erste Teil ist theologisch. Was ist los, wenn wir Christen sind? Was passiert? Wir sind erlöst, wir sind gerettet. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt und so weiter und so fort. Und der zweite Teil ist dann der praktische Teil. Da haben wir schon letzte Woche angefangen im vierten Kapitel. Das sind dann Kapitel 4 bis 6. Also, das hier soll der praktische Teil sein, der uns sagt, wie wir als Christen leben. Ganz praktisch. Also nach der Theologie dann das Praktische. Also schauen wir uns mal diese Verse an. Und der erste Punkt ist, Menschen ohne Gotteskenntnis sind oft von ihren Begierden beherrscht, weil ihr Denken, Gewissen und Herz abgestumpft sind. Und das ist für Paulus der alte Mensch. Der Mensch, der ohne Gott lebt. Der Mensch, der Gott nicht kennt. Der Mensch, der für sich lebt und ja, wie Nietzsche sagte, der Übermensch ist, meint nur sich, für sich leben zu können. Und da sind vier Dinge, das Denken, der Verstand, das Herz und das Gewissen, sind beeinflusst, negativ in diesem alten Menschen. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde oder Gemeinden, die sich in einer griechischen Kultur befanden. In der griechischen Kultur konnten Männer, auch verheiratete Männer, Verhältnisse haben mit Prostituierten, Mätressen, Freundinnen und jugendlichen Männern. Frauen im Gegenteil hatten keine solche Freiheiten. Also Paulus wendet sich wahrscheinlich an die Männer in der christlichen Gemeinde und für ihn war jede sexuelle Beziehung außerhalb einer Ehe das Ergebnis eines angeschlagenen Gewissens, einer verfehlten Logik, eines verhärteten Herzens und letztendlich eine große Verfehlung gegen den Willen Gottes. Heutzutage ist natürlich möglich, dass Frauen genauso wie Männer ein ausschweifendes Leben führen können. Auch ist es die Norm in unserer Gesellschaft, dass man mehrere Partner hat, bevor man heiratet oder wenn verheiratet, dass man auch außereheliche Affären haben kann. Man muss nicht unbedingt seinem Partner treu bleiben. Weiterhin ist die Prävalenz der Pornografie, besonders auf dem Internet, eine Riesenfalle für viele Männer. Sie sind süchtig, sie werden süchtig und bleiben dort hängen. Für Paulus war das der alte Mensch. Und er beginnt sehr direkt. Das alte Leben erkennt Gott und seinen Willen nicht und führt in die Leere. Das Denken ist töricht. Es dreht sich nur um selbst. Es ist entfremdet von Gott und anderen Menschen. Also ist das Denken, es ist ein allgemeiner Egoismus, der sagt, ich bin im Mittelpunkt des Universums, ich will bestimmen, ich will genießen, ich will tun, was ich will. Der Verstand ist verdunkelt, denn er sucht nach einem Sinn, aber ohne Gott. Und wie ihr wisst, in unserer Welt gibt es hochintelligente Leute, viele. Es gibt Technik, es gibt Bildung, Fortschritt. Aber zur selben Zeit leben wir in einer Gesellschaft, wo viele Leute verloren sind, einsam, keinen Sinn im Leben finden. Der Mensch weiß unendlich viel, aber er weiß nicht mehr, warum und wozu und wofür er lebt. Und ich frage euch, ist Karriere machen und sich fortpflanzen der einzige Sinn im Leben? Für viele ist das das Einzige, was es gibt. Dann ist das Herz verhärtet, das kümmert sich nur noch um sich selbst und die engsten Familienmitglieder, aber jeder, der außerhalb ist, da schert man sich nichts mehr. Es ist ganz gleich, wie schlecht es denen geht. Ich schaue nur nach mich und meinem kleinen Familienkreis. Man wird gefühllos, rücksichtslos, erbarmungslos, kaltschnäuzig und das Leiden von anderen lässt einen einfach kalt. Ganz gleich, wer es ist, wenn es nicht unbedingt meine Familie ist. Das Gewissen ist abgestumpft. Wenn man etwas Schlechtes tut und immer wieder tut, dann werden die Schuldgefühle immer weniger, bis sie überhaupt nicht mehr da sind. Vielleicht hattest du mal Gewissensbisse, dass du das und das nicht tun solltest, aber du hast das immer ignoriert und immer wieder ignoriert und auf einmal hast du die nicht mehr. Dein Gewissen ist abgestumpft. Du hast keine Gewissensbisse mehr. Du hast keine Schuldgefühle mehr. Und die willst du auch nicht haben. Also Paulus ruft den Ephesern zu, aber auch uns, so lebt nicht mehr, denn ihr seid nicht mehr in der Dunkelheit. Zweitens, der Christ legt sein vorchristliches Leben ab, indem er sein Denken, sein Gewissen und sein Herz durch den Heiligen Geist erneuern lässt. Und das war für Paulus der neue Mensch. Ihr aber kennt Christus ganz anders und euch wurde von ihm erzählt und unterrichtet, was die Wahrheit in Jesus ist, nämlich, dass ihr euer früheres Leben den alten Menschen, der wegen seinen falschen Begierden zugrunde geht, ablegen sollt. Lasst euer Denken durch den Geist erneuern und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist und wirklich gerecht und heilig ist. Und er schreibt etwas sehr Ähnliches im Römerbrief. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch durch die Erneuerung eures Denkens verwandeln. Dann könnt ihr alles beurteilen und erkennen, ob es der Wille Gottes ist, beziehungsweise ob es gut, Gott wohlgefällig und vollkommen ist. Also er benutzt hier ein Bild, Paulus, von einem Gewand. Das ist euch klar. Wir sollen etwas ablegen und was anders anziehen. Hier ist mein alter Mensch. Der alte Mensch. Hört ihr mich noch? Ist das okay? Also das ist mein alter Mensch. Kleidung, die ist verdreckt. Zerrissen, was weiß ich. Don't I look dashing? Wonderful. Okay. Dieses alte Kleid muss weg. Ich kann dieses alte Ding nicht mehr erneuern. Ich kann es auch nicht selber tun. Wenn, dann muss Gott die Erneuerung machen. Der Heilige Geist verändert uns von innen. Wisst ihr, was ein Upgrade, you know what an upgrade is, right? So, becoming a Christian is not an upgrade. Es ist, ein Christsein ist keine Verbesserung, sondern es ist eine Neugestaltung, ein Neuanfang. Das alte Kleid, Lüge und Bitterkeit, sagt man das? Zorn, Neid, Selbstsucht, das passt einfach nicht mehr zu uns, zu dem Kind Gottes. Manchmal halten wir daran fest, weil es uns vertraut ist, aber Gott sagt, leg es ab, du brauchst es nicht mehr. Und das ist kein einmaliger Akt, das ist ein täglicher Prozess. Wir können täglich zu Gott beten und sagen, bitte erneue mich. Manche Christen meinen, die Bibel ist so ein magisches Buch, ich muss nur darin lesen, und die Veränderung kommt von selbst. Die Bibel ist kein magisches Buch, kein Zauberbuch. Was passiert, wenn man darin liest, dann liest man den Willen Gottes, besonders in der Lehre Jesus. Und wenn man sie erkennt und das erkennt hier und annimmt, dann kommt die Veränderung. Also da ist nicht Magie involved. Ich bin so auf Englisch eingestellt, ich habe jetzt eben Gäste aus Kanada, ich spreche nur noch Englisch, also ist heute Morgen ganz besonders schwierig mit dem Deutschen, aber auf alle Fälle, was wollte ich jetzt sagen? Die Bibel ist kein altes, magisches Buch. Pardon me? What was that? Involved. Beteiligt. Okay, gehen wir zum dritten Punkt. Also, das Ablegen des alten Menschen bedeutet konkret, nicht mehr zu lügen, vom Zorn beherrscht zu werden, zu stehlen oder faul und müßig zu sein. Lest einmal diese Verse. Wahrheit ist das Fundament jeder echten Beziehung. Wenn wir uns anlügen, dann zerstört das Vertrauen. Und die Wahrheit ist, die heilt, auch wenn sie manchmal weh tut. Man muss eben die Wahrheit in Liebe sagen. Warum die Wahrheit sagen? Nicht nur, weil es richtig ist, sondern weil, Paulus schreibt, weil wir einander angehören. Wenn ich dich anlüge, verletze ich im Grunde genommen mich selbst, nicht nur dich, weil wir Teil voneinander sind in Jesus. Zorn an sich ist keine Sünde. Auch Jesus wurde zornig, könnt ihr euch erinnern? Man sollte im Zorn nicht sündigen. Das heißt, wenn der Zorn im Herzen bleibt, wird er bitter, zerstörerisch. Und Paulus schreibt, lass die Sonne nicht untergehen auf deinem Zorn. Das heißt, bereinig es, bevor du ins Bett gehst. Versöhne dich und vergib. Und dann hör auf zu stehlen. Nicht nur, weil es falsch ist, aber ich muss arbeiten, um was? Damit ich auch den Bedürftigen helfen kann. Das ist eine ganz andere Mentalität. Mein Geld ist mein Geld. In meiner Gemeinde in Kanada kam ein Mann zu mir, ein Vater von 3 Töchtern, und der hat gesagt, ich arbeite schwer für mein Geld, ich gebe nichts ab. Ich gebe auch der Kirche nichts. Dann habe ich gesagt, ja, dann kannst du eben kein Mitglied sein. Ja. Aber er hat nicht verstanden, dass das Geld eigentlich Gott gehört und nicht ihm. Und er hat auch niemand geholfen. Keine Menschen. Ganz gleich, wie schlecht es der Person ging, da kam nichts von ihm. Und da habe ich gedacht, wie kann ein Christ so agieren und so eine Ansicht haben? Für mich war der Mensch irgendwie der alte Mensch, nicht der neue, über den wir hier lesen. Gehen wir zum nächsten. Das Ablegen des alten Menschen bedeutet konkret, nicht mehr verletzend, abwertend oder böse zu reden und nicht mehr zu grollen, zu wüten, zu schreien oder zu diffamieren. To defame, das ist auch ein deutsches Wort, oder? Ja, vieles, was wir sagen können, ist herabsetzend oder verletzend. Und manchmal machen wir das unbewusst, weil wir einfach nicht wissen, wie es in der anderen Person vorgeht. Aber oft, öfter, fast immer, machen wir das ganz bewusst. Wir reagieren emotional. Wir sagen was Böses, was Schlechtes, was Verletzendes, weil es in uns selber nicht gut ist. Wir sind neidisch oder enttäuscht oder wütend oder wir sind selbst von der Person verletzt worden und wir reagieren. Es ist zwar menschlich, das zu tun, und wir alle finden es ganz normal, wenn jemand so etwas sagt, dass wir dann zurückschießen. Danke dir. Zurückschießen. Aber für Paulus war es der alte Mensch, der das tut und nicht der neue. Der neue Mensch tut das nicht. Ich finde das schwierig, aber ich versuche so zu leben. Der neue Mensch weiß sich als geliebtes Kind Gottes. Was das tun soll, das soll dir und mir ein stärkeres Selbstwertgefühl geben. Wenn du weißt, du bist das geliebte Kind Gottes, dann sollten dich die Dinge, die jetzt andere Leute sagen oder was sie von dir denken, nicht mehr das Selbstwertgefühl irgendwie angreifen. Wenn du eine schlechte Meinung über dich hast, dann wirst du schnell wütend. Wenn du meinst, irgendjemand anders sag dir etwas, was dir nicht gefällt. Du reagierst. Gleich bist du ein Zornwinkel. Oder wie sagt man das? Zornwinkel? Das, sagt Paulus, ist der alte Mann. Der alte Mensch. Und du als neuer Mensch, der von Gott geliebt ist, du sollst ganz anders agieren wie das. Kommt es euch manchmal vor, dass wenn Leute Christen werden, dass es ihnen eigentlich schlechter geht als wie davor? Was ich damit meine, sie werden viel negativer. Sie mögen sich selbst weniger. Sie mögen anscheinend andere Leute weniger. Sie versuchen immer über andere Leute schlecht zu reden, damit sie ein bisschen besser über sich selbst denken können. Wisst ihr, was ich meine? Im Englischen heißt es, you become legalistic, judgmental und so weiter und so fort. Und ich finde manchmal Christen, die irgendwie die Liebe Gottes nicht angenommen haben, werden als Mensch sogar schlechter als wie vorher. Vielleicht sündigen sie nicht mehr so viel, aber ihr, ja, wie sie mit anderen Leuten umgehen, wird schwierig. Sprich kein gehässiges Wort. In Proverbs, in den Sprüchen steht, Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wie viel Frieden könnten wir haben, wenn wir ganz bewusst so reden, wie wir es wissen, dass wir es tun sollen? Unsere Worte sollen Gnade bringen, also Segen, Ermutigung, Licht. Sie sollen Mitmenschen aufbauen und helfen, ihnen nützen. Sie erfreuen, ermutigen, stärken, motivieren, anspornen. Wenn du in die Kirche kommst und jemand sagt, ach, bist denn du so spät? Schön, dass du auch mal wieder da bist. Oder irgend sowas, dann willst du nicht mehr kommen, weil das weh tut. Und dann letztlich, gehen wir zum nächsten Punkt, das ist der letzte Punkt, das Anziehen des neuen Menschen bedeutet konkret ein Leben in Liebe führen. Vielmehr, also im Gegenteil, seid gütig, barmherzig und verzeihend zueinander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Als seine geliebten Kinder, das müssen wir nicht nur glauben, aber annehmen. Ahmt dem Beispiel Gottes nach, beziehungsweise führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als eine Opfergabe, die Gott erfreut. Also die drei Dinge, die hier Paulus als die neue Einstellung der Christen nennt, ist Güte, Barmherzigkeit und Vergebung. Und die spiegeln den Charakter Gottes. Und was meint ihr von den drei, was wohl am wichtigsten ist? Was meint ihr? Güte, Barmherzigkeit und Vergebung. Was wäre am wichtigsten in euren Beziehungen? Alle drei sind wichtig, aber warum? Stimmt, aber warum? Wer hat das gesagt? David, warum Vergebung? Jemand anders, warum Vergebung so wichtig ist in unseren Beziehungen?
Weil da macht mich Gott frei, wenn ich den anderen vergebe. Er macht mich frei.
Genau. Vergebung heißt nicht vergessen. Vergebung heißt nicht, sich immer wieder dieser Person als Opfer hinzugeben. Man kann schon Schranken setzen, man kann schon sagen, mit der Person, da geht's nicht gut, da kann ich eine Schranke setzen und die muss nicht unbedingt jedes Mal in mein Leben rein. Mein Vater war sehr verletzend, ich lebte Gott sei Dank in Kanada und dann konnte ich ihn alle paar Jahre mal für 2 Wochen genießen und das war gut, da ging es gut. Aber länger war nicht schön, ja. Also man kann Schranken setzen. Und dann, Paulus fasst alles zusammen, dass wir unser Leben in Liebe führen sollen. Das ist der Kern des christlichen Lebens. Das ist der Wille Gottes. Und Gott sagt, er ist unser Vorbild. Ich habe da nur eine Folie. Ich denke, wenn ich meine Kinder liebe, und sie wissen das, dann bin ich auch ihr Held. Ich habe eine sehr gute Beziehung mit meinen 3 Kindern. Nicht, weil ich ein super Vater war, aber weil sie wussten, dass ich sie bedingungslos liebe. Das wissen sie zu diesem Tag. Und wenn ich ihnen schreibe, schreibe ich immer, I love you, Dad. Ja. Und dann schreiben sie zurück, I love you too. Ja. Der liebevolle Vater, der himmlische Vater als Vorbild und Held seiner Kinder. Dann malt uns hier Paulus noch ein Bild, da können wir ganz schnell drauf eingehen. Das ist das Opfer. Jesus ist unser Opfer und der Geruch seines Opfers, der Duft, ist erfreut Gott. Und das ist das Bild aus dem Alten Testament, wo die Opfer im Tempel gebracht werden. Und es wird oft gesagt, dass dieser Rauch, was da aufstieg, das hat Gott erfreut. Ich glaube, ich habe noch eine Folie. Gottes Wille ist primär die aktive Nächstenliebe, nicht gehorsam zu einem System von Geboten. Also wir könnten ja das Alte Testament aufmachen und die 386 Gebote alle aufschreiben und dann versuchen zu befolgen. Und Paulus hat gesagt, Jesus hat uns von dem befreit. Alles, was wir tun müssen, ist, wir müssen die Nächstenliebe ganz aktiv und ganz praktisch ausleben. Mit unserem Mitmenschen. Und das ist, was Gott wirklich will für unser Leben. Ich habe euch da ein paar, also Johannes Kapitel 4, Römer 13 und Jakobus 2. Die Liebe ist der eigentliche Wille Gottes. Er hat uns geliebt und sein Wille für uns ist, dass wir ganz aktiv und ganz praktisch einander lieben. Und nicht nur für uns selber und unsere Herzen verhärten lassen. Ach, ich habe ja noch eine Folie. Aber jetzt ist wirklich die letzte. Wie ziehe ich den neuen Menschen an? Ich erkenne, wer ich bin in Christus. Ich bin Gottes geliebte Kind, erlöst, berufen und jetzt schon ein neuer Mensch. Ich lebe nicht mehr im alten System von Schuld und Angst, sondern ich nehme Gottes Gnade und Vergebung an. Zweitens, ich lasse den Heiligen Geist mein Denken und mein Gewissen erneuern. Ich lese die Bibel. Ich bete immer wieder, dass ich in meinem Denken und Gewissen erneuert werde, dass mich der Heilige Geist immer wieder von Neuem erfüllt. Was ist die Frucht des Heiligen Geistes? Liebe, Freude, Friede, Güte und so weiter. Das will ich in meinem Leben haben. Das ist der Mensch, den ich wirklich sein will. Ich entscheide, das abzulegen, was mein Gewissen für böse und schlecht hält. Und ich entscheide, das zu tun, was mein Herz mir aufträgt. Stell dir vor, du hast ein altes, zerrissenes, stinkendes, dreckiges Gewand an. Und jemand kommt und will dir ein neues geben. Sauber, schön, teuer. Und du sagst, ja, vielen Dank, vielen Dank. Und dann versuchst du, dieses neue Gewand über deine alte, stinkende anzuziehen. Manche Christen versuchen das. Es geht einfach nicht. Wir können nicht beide zur gleichen Zeit tragen. Gott sagt, Jesus sagt, das ist unmöglich. Lass mich beten. Ah, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist schenkst, der unser Gewissen erneuert, unser Denken anregt, unser Herz weich macht. Und Herr, es ist so einfach, den alten Menschen wieder reinzulassen und wieder anzuziehen. Und wir beten, dass du uns jeden Tag erneuerst, jeden einzelnen von uns. Und dass wir wirklich ein Herz haben, das für andere Leute schlägt. Nicht nur für unsere Familie, aber wirklich für alle in dieser Gemeinde und auch außerhalb. Und dass wir alle das tun, was der anderen Person behilflich ist. Sie aufmuntert, sie stärkt. Herr, bring Heilung in unser Herz, wenn dem nicht der Fall ist. Und was uns zurückhält, das nimm von uns. Amen.